Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Veröhl und heute stehst du als Teil unserer Community im Mittelpunkt. In dieser Episode beantworten wir nämlich deine brennendsten Fragen, die du uns als Sprachnachricht oder Textnachricht an unseren Scalable Instagram-Account oder an meinen Account CW Röhl geschickt hast. Und wenn deine Frage noch nicht dabei sein sollte, dann schick sie gerne als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account Scalable Capital oder an meinen Account CW Röhl. Und vielleicht wird sie dann auch Teil einer kommenden Episode. Und was denkst du, wozu es die meisten Fragen gab? Tja, klar, zu ETFs, denn das sind nun einmal die Produkte, die die meisten Kundinnen und Kunden im Scalable Broker in ihrem Depot haben. Und wir legen gleich los mit Mirkos Picture Gallery. Da kommt nämlich die Frage her, ob der MSCI Acqui alleine ausreichend ist zum Investieren oder ob man ihn nicht eher mit anderen ETFs zwingend ergänzen müsste. Nö, also zwingend ergänzen muss man ihn absolut nicht. Im MSCI Acqui stecken tausende Aktien aus Industrie- und Schwellenländern drin, das Ganze nach Marktkapitalisierung gewichtet. Und insofern das, was in der Breite investierbar ist, mal abgesehen von Small Caps, also von Nebenwerten, das ist alles dabei und zwar komplett passiv verwaltet. Die Größe entscheidet, je größer ein Unternehmen wird, umso stärker auch das Gewicht, und wenn dann irgendwann die Größe wieder zurückgeht, geht auch das Gewicht entsprechend zurück. Ein klassisches Indexkonzept, sozusagen nach dem Vorbild von Peter Lynchs Devise, denn der große Fondsmanager und Investor hat uns ja gelehrt, let your winners run, und genau das macht auch ein solcher Index. Und damit kann man auch sehr große Vermögen dauerhaft verwalten, wenn man damit den Aktienmarktanteil im Gesamtportfolio abdecken will. Insofern, ja, es geht mit dem MSCI Acqui alleine. Die Frage ist, ob du das selber willst, ob du wirklich in diesem Maße passiv investieren möchtest, ob du allein die Marktkräfte entscheiden lassen möchtest, ob du jetzt sehr stark in den USA investiert bist oder nicht vielleicht doch eher ein Gegengewicht in Europa, in Asien oder in den Emerging Markets setzen möchtest, ob du diese starke Gewichtung von 25% allein in Informationstechnologie, also IT-Werten haben möchtest, oder ob du eine ausgewogenere Sektorstruktur haben möchtest. Wenn du sagst, na, ich hätte das gern ausgewogener, ja, ich möchte gerne weniger USA haben, dann verlässt du eben den Pfad des rein passiven Investierens und entscheidest dich halt dafür, nachzujustieren. Beispielsweise im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie, wo du sagst, noch der Acqui, das ist mein Kern mit 60%, 70% oder 80% vom Vermögen, und darum packe ich mir Satelliten, kleinere Investments mit den Themen, die mir am Herzen liegen, bei denen ich eine besondere Überzeugung habe, dass sie sich besser entwickeln oder in einer anderen Zyklik entwickeln als der Acqui und insofern einen positiven Beitrag zur Diversifikation liefern, also entweder mehr Rendite oder weniger Risiko oder vielleicht sogar nach Markowitz mehr Rendite bei gleichzeitig geringerem Risiko, ein solcher Portfolio-Effekt. Das ist die Wahl, die nur einer entscheiden kann, nämlich du selber. So, jetzt jemand mit einem der kreativsten Instagram-Namen überhaupt. Ich brauche keinen Name. Fragt, ob man überhaupt in den MSCI World investieren sollte oder nicht lieber in den MSCI Quality ETF. denn der MSCI World enthält ja eben Werte aller Qualitätsstufen, also auch diejenigen von schlechterer Qualität. Also, warum nicht einfach in diejenigen investieren, die die beste Qualität haben? Tja, da müssen wir uns zunächst mal klar machen, was heißt denn überhaupt Qualität? Das ist ja sehr, sehr subjektiv, auch wenn sehr häufig ja in sozialen Medien noch dieser Slogan vorkommt, investiere mit uns in Qualitätsunternehmen. Na, was ist denn ein Qualitätsunternehmen? Ich glaube, wenn ich das definiere und du das definierst, haben wir unterschiedliche Prämissen. Deswegen gucken wir mal, was sagt denn MSCI dazu? Wie definieren die denn ihren Quality-Faktor? Und da gibt es drei Themen, auf die MSCI im Rahmen eines zusammengesetzten Scorings schaut. Nämlich erstens hohe Eigenkapitalrendite. Zweitens stabile Gewinnentwicklung in der jüngeren Vergangenheit. Und drittens geringe Verschuldung. Das sind die drei Qualitätsmerkmale, die diesem Index zugrunde liegen, und es sind sicherlich alles drei wichtige Faktoren, aber mal ganz offen, man kann Qualität auch noch an zusätzlichen Indikatoren messen. Zum Beispiel bei Unternehmen, die Dividende zahlen, eine lange Dividendenhistorie, so wie bei den Dividend Aristocrats, oder bei der Eigenkapitalrendite kann man auch darauf schauen, ist es jetzt wirklich die Rendite auf das Eigenkapital oder muss man nicht eher gucken auf das investierte Kapital oder insgesamt auf das eingesetzte Kapital? Da gibt es eine ganze Reihe von Kennzahlen, von sogenannten KPIs, Key Performance Indicators, die dafür eine Rolle spielen. Oder wo ist eigentlich die Marge? Es macht doch einen Unterschied, ob ein Unternehmen so eine Marge hat wie Hermes, so jenseits der 40%, richtig komfortabel, oder ob das so ein Unternehmen ist mit so einer Marge von 1%, wo man weiß, naja, wenn sich ein bisschen was am Geschäft tut, am Rahmenumfeld, dann kann die Marge auch ganz schnell weg sein. Da merken wir also, Qualität ist eine Definitionsfrage. MSCI macht eine sehr klare Definition, und mit der muss man sich zunächst mal wohlfühlen, wenn man in einen solchen Faktor investieren will. Dann kommt hinzu, der MSCI World Quality ETF ist natürlich nicht so breit aufgestellt wie der MSCI World, logisch. Er nimmt nur Werte heraus, die in besonderem Maße diesen drei genannten Qualitätsfaktoren entsprechen. Und das sind dann regelmäßig so um die 300 von insgesamt 1400 Titeln im MSCI World. Es ist also eine konzentriertere Selektion, wo dann eben auch einiges unter den Tisch fällt. Was allerdings nicht unter den Tisch fällt, das sind bestimmte Sektoren. Denn die MSCI World Quality ETFs haben ein besonderes Feature. Sie beziehen sich nämlich auf einen Index, der nicht nur MSCI World Quality heißt, sondern vollständig MSCI Sector Neutral Quality, also sektorneutrale Qualität. Was ist denn das? Tja, das heißt, dass die Sektoraufteilung im MSCI Quality sich an der Sektorallokation im Mutterindex, also im MSCI World, orientiert. Jeweils zu dem Zeitpunkt, wo neu zusammengesetzt wird, jedes halbe Jahr, wird das in Einklang gebracht. Und das heißt also, dass ein wesentlicher Bestandteil der Allokation, eine wesentliche Stellschraube, nämlich die Gewichtung der einzelnen Sektoren, schon mal keinen Unterschied macht. Deswegen, ja, Quality hört sich großartig an vom Ansatz, bringt aber durch diese Sektorneutralität jetzt nicht zwangsläufig so eine hohe Outperformance, wie man das vielleicht wünschen würde. Über die vergangenen 10 Jahre ist die Wertentwicklung von MSCI World und MSCI World Quality sehr vergleichbar, nämlich Quality 180% im Plus und MSCI World 170% im Plus, beides jeweils inklusive Nettodividenden und gerechnet in Euro. Das heißt, Quality-Faktor für sich allein genommen in der Form, wie wir ihn an der Börse als ETF handeln können, ist eher so etwas, wo man vielleicht ein besseres Gefühl hat, wo man sagt, ich investiere nur in qualitativ hochwertige Unternehmen, aber ist eigentlich nicht so das klassische Outperformance-Modell, wie das zum Beispiel beim Momentum-Faktor der Fall wäre.
Hallo Christian, Lars hier. Du hast mal gesagt, dass der Nasdaq 100 ein super Index ist für einen Sparplan. Wenn es nicht gut läuft, dass man wohl 5 Jahre länger arbeiten kann bzw. muss. Wie siehst du das im Vergleich zu dem MSCI World und wie siehst du es auf die nächsten 20, 25 Jahre? Wird der Nasdaq 100 weiterhin so gut performen wie in den vergangenen 25 Jahren? Ich freue mich auf deine Antwort. Vielen Dank.
Tja, leider habe ich keine Glaskugel. Insofern weiß ich nicht, ob der Nasdaq 100 in den nächsten 25 Jahren genauso gut läuft wie in den letzten 25 Jahren. Wobei, wir könnten ja auch mal sagen, in den letzten 15 Jahren. Ne? Denn die ersten 10 von den letzten 25 Jahren, die waren ja nicht so doll. Da gab es ja um die Jahrtausendwende erstmal den herben Crash. Und wenn du den nochmal Revue passieren lassen möchtest, dann will ich doch gern mal an dieser Stelle nicht nur dich, sondern auch alle anderen auf unseren Livestream-Mitschnitt vom 10. März hinweisen. Denn am 10. März 2000, da war der Peak der sogenannten New Economy, der Höhepunkt der Internetblase, nicht nur hier in Deutschland am neuen Markt, sondern eben auch an der Nasdaq. Aber ganz grundsätzlich sollten wir mal über ein Thema sprechen, was du auch angesprochen hast, lieber Lars, nämlich die Unterschiede zwischen MSCI World und Nasdaq 100. Denn, naja, so wirklich vergleichen kann man sie nicht. Der eine, der MSCI World, ist wirklich ein breit diversifizierter globaler Index, während der Nasdaq 100 zwar gut gelaufen ist, aber eben nicht diese breite Diversifikation hat. Er ist nicht ein All-Market-Index, sondern er ist schon sehr speziell alleine dadurch, dass er eben nur Werte berücksichtigt, die ihr Primärlisting an der Nasdaq haben, an der vollelektronischen Computerbörse. Und das ist eben schon mal nur ein Ausschnitt aus dem Markt. Wir haben es also letztendlich mit einem Börsenplatzindex zu tun, der natürlich in den letzten Jahrzehnten zum führenden Börsenplatz für Technologiewerte geworden ist, weil die Nasdaq immer schon auch selber sehr technologielastig war von der Plattform, weil dort immer sehr stark in technologische Innovation investiert wurde. Deswegen sind auch viele Technologieunternehmen dann eben dort mit ihrem Primärlisting hingegangen. Aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das so ist. Klar, die Nasdaq ist heute der globale Leuchtturm für Technologiefirmen, das börsliche Ziel für jedes Unternehmen, das sich als innovativ begreift und eine gewisse Größenordnung erreicht hat, um an die Börse zu gehen. Aber es bleibt eben ein Börsenplatzindex. Solange die Nasdaq, die ja selber börsennotiert ist, es schafft, dieses Image, diesen Nimbus aufrecht zu erhalten, wird die Nasdaq auch sicherlich mit ihrem 100-Index immer dieser besondere Handelsplatz bleiben. Aber man sollte eben die Fokussierung hier nicht unterschätzen. Deswegen ja, der Nasdaq 100 ist wegen seiner starken, stärkeren Schwankungen ja prädestiniert für Sparplan-Investments. Aber er ist sicherlich kein Ersatz für ein weltweit breit diversifiziertes Sparplaninvestment. Er ist kein Ersatz für ein Weltportfolio, denn es ist nun mal dort der Technologie-, der Kommunikationssektor dominierend. Es gibt auch genügend Werte aus anderen Sektoren, ja, wie beispielsweise eine Costco, eine Pepsi, eine Fastenal, die sind auch alle im Nasdaq 100, aber der Schwerpunkt ist halt schon ganz klar. Und wenn du breit investieren willst, bist du beim Weltportfolio ETF, dann bist du beim MSCI Acqui, beim MSCI World, beim Acqui IMI. Der Nasdaq 100 ist in diesem Kontext dann etwas, was man im Rahmen einer Core Satellite Strategie einfach noch zusätzlich dabei fügen kann, um dem Portfolio nochmal einen gewissen Twist zu geben. Immer eingedenk des Umstands, dass ja momentan die Schwergewichte im Nasdaq 100 auch die Schwergewichte im MSCI World sind. Nur, das muss eben nicht so bleiben. Der Muckmatz, wahrscheinlich aus München, fragt, was hältst du von Emerging Markets ETFs, die China ausschließen? Tja, ist halt einfach eine Frage der persönlichen Einstellung. Glaubt man, China ist noch investierbar oder vielleicht wieder investierbar? Oder hält man China aufgrund struktureller Merkmale des politischen Systems oder auch der bisweilen etwas abenteuerlichen Konstruktion mit karibischen Spiegelstrukturen oder Depository Receipts schlichtweg für nicht investierbar? Diese Frage muss man sich einfach stellen und danach kann man dann auch sein Emerging Markets Produkt auswählen. Und das ist ja ein großer Vorteil der ETF-Welt, dass es inzwischen Produkte gibt, die genau diese Feinjustierung ermöglichen, dass, wenn man sagt, ich möchte Emerging Markets drin haben, aber China ist mir einfach zu kritisch, dass man dann eben das genauso umsetzen kann, wie dass man sagt, hey, ich möchte alles das, was als Emerging Market eingestuft wird, auch in meinem Emerging Markets Anteil im Portfolio haben. Dann bin ich bei den allumfassenden Indizes, wobei wir immer eines im Hinterkopf halten sollen. Die Definition, was ein Emerging Market, was ein Schwellenland ist, die ist eben nicht eindeutig. Was wir an einem der größten Länder des MSCI Emerging Markets gleich festmachen können, nämlich Südkorea, eines der Top 5 Länder im Index, ist nur bei MSCI noch als Emerging Market, als Schwellenland qualifiziert, während FTSE, also der große Wettbewerber, sagt, nee, Südkorea, das ist doch auf jeden Fall schon eine entwickelte Industrienation. Und wenn man sich anschaut, dass wir es mit der siebtgrößten Exportnation der Welt hier zu tun haben, einem Land, das viele Hochtechnologiekonzerne beheimatet, angeführt vom Konglomerat Samsung, und ein Land, das legendär ist für das schnelle Internet und die hochmodernen Züge, dann erscheint uns diese Einteilung von FTSE natürlich irgendwie rationaler. Trotzdem, MSCI hat jetzt auch nicht irgendwie eine Fehleinschätzung dort vorgenommen, sondern es sind formale Themen, die dafür eine Rolle spielen. Insbesondere die nicht ganz freie Konvertierbarkeit der Währung ist ein Argument und der Zugang zu den südkoreanischen Kapitalmärkten ist ja auch nicht ganz so einfach, was wir daran erkennen können, dass viele interessante Aktien aus Südkorea gar nicht hierzulande handelbar sind. Beispielsweise Hyundai Motors war früher nur über Depository Receipts handelbar, hat aber dieses Programm der aktienvertretenden Zertifikate im vergangenen Jahr eingestellt und jetzt gibt es nur noch die Originalaktie, die aber wiederum nicht an deutschen Börsen ist. So, jetzt habe ich viel mehr über Südkorea gesprochen als über China, aber China ist eben das Land, was, wenn man rein von den Zahlen herkommt, ein unbedingtes Muss für eine Emerging Markets Allokation ist, gleichzeitig aber auch das Land, bei dem die meisten Anleger und Anlegerinnen grundsätzlich mal so einen persönlichen Maßstab anlegen. Und ich finde es hier großartig, dass wir alle zusammen die Wahl haben, was wir da machen wollen. Und wir kommen zu MaxTax 96. MaxTax, das klingt irgendwie so ein bisschen wie maximale Besteuerung. Hallo Frau Esken, sind Sie es? Nein, glaube ich nicht, sicherlich nicht mit dieser Frage. Mit welchem ETF kann ich den Vanguard FTSE All World High Dividend kombinieren, um eine effektive Dividendenstrategie für die Altersvorsorge zu bekommen? Das Anlageziel liegt hierbei bei 20 bis 25 Jahren und das monatliche Einkommen sollte daraus zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto betragen. Boah, in der Frage steht wahnsinnig viel drin. Deswegen fangen wir erstmal an. Also, MaxTax möchte den Vanguard FTSE All World High Dividend ETF mit irgendwas kombinieren, um eine effektive Dividendenstrategie zu haben. Aber hey, das ist doch bereits eine Dividendenstrategie. High Dividend steht nicht nur im Namen. High Dividend wird auch umgesetzt, nur eben nicht ganz so platt, wie das bei manchen ETFs der Fall ist, die einfach dann nur aus einem wie auch immer gearteten Universum die 50 oder 100 Aktien auswählen, die gerade die höchste Dividendenrendite haben, die dann regelmäßig einen hohen Umschlag haben und im besten Falle das, was als Dividendenabschlag verloren geht, dann irgendwie als monatliche Ausschüttung überweisen, sondern der FTSE All World High Dividend ist ja wirklich mal ein schlüssiges Dividendenrendite-Konzept und vor allem ein wirklich breit diversifiziertes, denn es sind über 2000 Aktien dort enthalten, wobei die 10 größten Titel gerade einmal 12% haben und die höchstgewichtete Aktie, das ist JP Morgan, auf 2,5% kommt. Also wirklich breit gestreut und das erklärt sich auch aus der Systematik, denn die rund 4.400 Werte, die im Mutterindex sind, im FTSE All World, die werden halbjährlich nach Dividendenrendite sortiert und dann werden so lange Aktien zum Index hinzugefügt, bis der Dividendenindex 50% der Kapitalisierung des Ausgangsindex erreicht. Also ein richtig breites Dividendenportfolio, das anders aussieht als der FTSE All World und die gängigen Weltportfolio-Indizes, denn das US-Gewicht beispielsweise, das beläuft sich auf unter 50%, ist also rund ein Drittel geringer als im FTSE All World oder auch im MSCI Acqui. Dafür ist der Europa-Anteil nicht irgendwie bei 10%, 12%, 14%, sondern bei ungefähr einem Viertel. Klar ist auch, Technologiewerte zahlen nur geringe Dividenden, sind deshalb im High Dividend Yield ETF nur mit weniger als 10% vertreten, verglichen mit einem Viertel im großen Index. Dafür steigt der Anteil der Finanzwerte. Die machen nämlich fast ein Drittel aus im Dividendenindex und auch die Basiskonsumgüter sind mit 10% fast doppelt so stark vertreten wie in den großen Indizes. Und, tja, der ganz entscheidende Punkt für dich, MaxTax 96, die durchschnittliche Dividendenrendite des Index liegt nicht bei 2%, sondern ist fast doppelt so hoch. 3,9% an Dividende wirft das Portfolio des FTSE All World High Dividend Yield im Durchschnitt ab. Ja, klar ist, in einem Dividendenindex wirst du keine Amazon finden und auch keine Tesla und auch die übrigen Magnificent Seven Aktien haben zu geringe Dividendenrenditen, um in diesen Index reinzukommen und tja, wir wissen ja alle, ohne Mag 7 war es in der Vergangenheit an der Börse ziemlich schwer. Für die vergangenen 10 Jahre kommt der FTSE High Dividend Yield deswegen nur 85% plus, während der FTSE All World 130% zugelegt hat. Aber auf 3-Jahres-Sicht sind beide ETFs nun fast gleich auf, mit einem Plus von um die 30%. Wobei sich die Dividendenwerte sowohl im schwierigen Jahr 2022, ja, damals Zinssteigerungen und Ukraine-Invasion, sowie auch im jüngsten Abschwung Anfang 2025 deutlich besser gehalten hat. Also eine wirklich runde Sache, diese Dividendenstrategie. Es gibt keinen anderen Dividenden-ETF, der so umfassend ist. Es gibt natürlich einige, die besser gelaufen sind durch eine entsprechende Fokussierung, beispielsweise der VanEck Morningstar World Dividend Leaders, der aber dann auch noch mehr Finanzwerte enthält, 40% sogar, also Klumpenrisiko mal ganz anders, deswegen sicherlich auch eine interessante Beimischung ist. Aber wenn du eine breite Dividendenstrategie suchst und, ja, wenn ich deine Frage so richtig interpretiere, dort bereits investiert bist, muss man das nicht zwangsläufig kombinieren. Jetzt aber zum zweiten Teil deiner Frage, nämlich da ging es dir ja drum, zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto möchtest du aus Dividenden bekommen im Monat. Ja, wie viel muss man dafür investieren? Ist das realistisch? Na, rechnen wir es einfach mal zurück. 2.500 Euro netto im Monat sind also aufs Jahr gerechnet dann 30.000 Euro, aber netto. Heißt, bei 26,375% Steuern, 25% Abgeltungssteuer plus 5,5% Solidaritätszuschlag, die wir ja immer noch zahlen müssen, Kirchensteuer lassen wir mal außen vor, heißt das, du brauchst 40.774 Euro brutto im Jahr. Und wenn wir jetzt mal eine Dividendenrendite von 3,5% zugrunde liegen, die dann auch wirklich ausgezahlt wird, dann wären dafür 1,16 Millionen Euro Kapital erforderlich. Soweit das Rechenexempel. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, wann wird dieses Geld benötigt und wie kann man dorthin wachsen? 1,16 Millionen Euro ist natürlich eine ordentliche Hausnummer, aber du hast ja auch Zeit bis dahin, nämlich du hast gesagt 20 bis 25 Jahre. Gleichzeitig wollen wir nicht vergessen, in 20 bis 25 Jahren sind 2.000 bis 3.000 Euro netto im Monat nicht mehr das, was du brauchst, sondern die Inflation wird dafür sorgen, dass es deutlich mehr ist. Mein Tipp an dieser Stelle, nicht allzu viel Musterrechnungen machen. Die sind gut, um ein grundsätzliches Gefühl für die Zahlen zu bekommen, aber vor allem eins machen, dafür sorgen, dass das Einkommen stimmt, dass du von diesem Einkommen etwas zurücklegen kannst, dass du etwas sparst, was du dann investieren kannst. Das konsequent investieren, möglichst breit. Es muss nicht nur Dividende sein, es kann auch der breite Markt sein, es kann eine Kombination daraus sein, es kann eine Core-Satellite-Strategie sein und dann hast du auf jeden Fall eine gute Basis gelegt, um irgendwann daraus auch entsprechende Erträge zu erzielen. Und wir kommen zu Christian _ NDW. Ein Name, der mir natürlich aus zweierlei Sicht schon sympathisch ist. Erstmal ein wunderbarer Vorname, Christian. Und dazu NDW, da denke ich natürlich an Neue Deutsche Welle. Wahrscheinlich könnte es aber auch irgendwie ein Kfz-Kennzeichen sein. Wobei, ne? Kfz, Neue Deutsche Welle, ich gebe Gas, ich will Spaß. Markus hat es, glaube ich, gemacht. Ja, aber es geht bei dir nicht um Auto-ETFs, sondern bei dir geht's um Anleihen-ETFs und du stellst die Frage, warum halten viele Anleihen-ETFs die Anleihen nicht bis zur Fälligkeit? Doch, doch, die meisten Anleihen-ETFs halten ihre Anleihen tatsächlich bis zur Fälligkeit, aber man merkt das nicht unbedingt, denn es kommen ja auch immer wieder neue Anleihen dazu, die dann auch in den Anleihen-ETF eingehen und dafür sorgen, dass die durchschnittliche Restlaufzeit eines Anleihen-ETF immer noch relativ lang bleibt. Häufig sehen wir bei Anleihen-ETFs, die keine spezielle Laufzeitklasse haben, immer so 5 bis 7 Jahre als durchschnittliche Laufzeit und das ist schon ziemlich lange. Ja, erklärt sich dadurch für alle diejenigen, die dann rausfallen. Durch Tilgung werden viele 7- oder 10-jährige Papiere investiert, gerade Staatsanleihen, sehr häufig die 10 Jahre als die Benchmark-Anleihe und daraus bildet sich dann immer der Durchschnitt. Die einzigen Anleihen-ETFs, die wirklich dann Anleihen verkaufen, sind die mit einer speziellen Laufzeitfokussierung. Das gibt's insbesondere im Bereich der Staatsanleihen, beispielsweise auf US-amerikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 3 bis 7 oder von 7 bis 10 Jahren. Ja, und diejenigen, die dann bei der Laufzeit die 7 Jahre unterschreiten, die fallen dann in den nächsten ETF runter, 3 bis 7 und danach dann in den 1- bis 3-jährigen. Und so wechseln die tatsächlich. Das sind dann die laufzeitbezogenen Anleihen-ETFs, aber ansonsten hat man halt die breite Diversifikation. Das ist natürlich ein Nachteil, wenn du das Chance-Risikoprofil haben möchtest, wie bei einer klassischen Anleihe. Denn wenn du die einzelne Anleihe kaufst, dann weißt du, naja, es kann zwar sein, dass zwischenzeitlich die Zinsen mal steigen und spiegelbildlich die Anleihekurse fallen, aber wenn du bis zur Fälligkeit hältst, dann kann dir das egal sein. Da hast du immer die Sicherheit, du kriegst, sofern der Emittent dann zahlungsfähig und zahlungswillig ist, den Nennwert der Anleihe wieder. Beim klassischen Anleihe-ETF hast du genau diese einfache Logik eben nicht, weil eben auch neue Anleihen ständig drin sind, weil die Laufzeit im Durchschnitt irgendwie konstant und erhalten bleibt. Insofern, wenn man das nicht will, muss man sich für eine Alternative entscheiden. Das war früher regelmäßig die einzelne Anleihe. Seit einiger Zeit gibt es dafür eben Laufzeitfonds auch als ETFs. ETFs, die nur Anleihen einer bestimmten Laufzeitklasse, einer bestimmten Fälligkeit, also beispielsweise 1.1. bis 31.12.2027 enthalten, also im Durchschnitt die Laufzeit 2,5 Jahre entfernt und die dann auch tatsächlich nicht von oben neu befüllt werden durch neue Anleihen, sondern wenn die Anleihen im ETF fällig werden, wird das Geld dann so lange geparkt, bis auch Ende 2027, wie im Beispiel, die letzte Anleihe fällig geworden ist und dann wird der ETF aufgelöst. Man bekommt das Geld zurück, Zinsen entweder am Ende mit kapitalisiert oder schon während der Laufzeit mit ausgeschüttet, quasi ein ETF, der funktioniert wie eine einzelne Anleihe. Das heißt bei iShares iBonds, das heißt bei anderen Emittenten Target Maturity, also Laufzeitziel. Und es ist immer die gleiche Konstruktion, nämlich das Prinzip der einzelnen Anleihe zu kombinieren mit der breiten Diversifikation, um genau dieses Laufzeitklassenthema, was du in deiner Frage angesprochen hast, Christian, zu umgehen. Der Sascha.fnk fragt nach dem iShares Listed Private Equity ETF, ob der denn ausreichend ist als Instrument, um die Anlageklasse Private Equity abzudecken. Tja, zunächst müssen wir mal klären, was ist denn überhaupt Listed Private Equity im Sinne dieses ETFs? Das sind eben börsennotierte Private Equity Gesellschaften, also Firmen wie KKR, wie Blackstone, wie Apollo Management oder 3E Investors in Industry. Firmen, die in aller Regel Fonds auflegen und managen, die dann eben außerbörslich in Unternehmensbeteiligungen, vielfach auch in Infrastrukturprojekte investieren. Daraus Managementgebühren und natürlich Erfolgshonorare generieren. Und an diesen Fonds, da sind in der Regel nur hochvermögende Anleger beteiligt gewesen. Stiftungen, Pensionsfonds, reiche Family Offices oder auch Versicherungen. Das ist das Geschäftsmodell, die Wertschöpfungskette von Private Equity. Ja, und die Gesellschaften, die die Managementgebühren kassieren dafür, dass sie diese Fonds managen, die sind vielfach börsennotiert und 74 davon sind im Listed Private Equity ETF zusammengefasst. Die größten 10 haben 54%. Und das ist immer noch eine ganz, ganz ordentliche Diversifikation. Und eigentlich kann man sagen, ja, wenn man als Privatanlegerin, als Privatanleger in Private Equity investieren wollte, wenn man in die großen Fonds ja nicht reinkommt von KKR, dann war in der Vergangenheit dieser iShares Listed Private Equity ETFs, gibt auch noch Produkte von anderen Emittenten, die einzige Möglichkeit. Aber da hat sich ja etwas getan, denn seit einiger Zeit gibt es den Rechtsrahmen dafür, dass Private Equity auch für Privatanlegerinnen und Privatanleger zugänglich ist, nämlich über den sogenannten European Long-Term Investment Fund. Über den ELTIF kann man jetzt auch ab 10.000 Euro als Privatperson in Private Equity investieren. Das sogar auch jetzt im Scalable Broker. Da findest du weitere Informationen zum ELTIF. Und der ELTIF, der ist dann auch tatsächlich ein Investment in Private Equity Projekte, also in die Unternehmen, die von Finanzinvestoren gekauft und dann weiter entwickelt werden. Und Unternehmensentwicklung, das ist etwas, was vor allem ein Thema der Realwirtschaft ist, die unterliegt nicht so den Schwankungen der Börse, weswegen Private Equity, Geldanlage abseits der Börse, eben eine eigene Assetklasse ist. Das, was im Listed Private Equity ETF enthalten ist, die Aktien der Private Equity Gesellschaften, das unterliegt hingegen sehr wohl den Schwankungen und den Launen der Hektik der Börse. Und insofern kann man am Ende sagen, in der Vergangenheit gab's halt für Privatanlegerinnen und Privatanleger nicht mehr Möglichkeiten, in Private Equity zu investieren, als den Umweg zu gehen über die Aktien der Private Equity Manager. Aber jetzt inzwischen sind wir so weit, dass es eben auch direkt geht mit entsprechend langfristigem Hintergrund. Sicherlich etwas für erfahrene Anleger, aber jetzt geht im Private Equity Bereich auch für Private mehr. Was Kofiga fragt, was spricht denn dagegen, statt Euro Tagesgeld iBonds zu kaufen auf kurzfristige US-Anleihen? Tja, da müssen wir erstmal klären, was sind denn iBonds? iBonds sind eben ETFs auf Anleihen einer ganz bestimmten Fälligkeitsklasse, zum Beispiel 2027. Und wenn alle Anleihen, die in diesem ETF enthalten sind, dann spätestens am 31.12.2027 zurückgezahlt sind, dann gibt's das ganze Geld zurück und der ETF wird aufgelöst. Also Laufzeit-ETF, bei manchen eben nicht iBond, sondern Target Maturity genannt. Und in der Tat, es ist eine ganz gute Alternative zum Investment in einzelne Anleihen, weil man eben die breite Streuung hat und das Ganze im praktischen Mantel des ETF, der hier in Europa zugelassen ist, in Euro gehandelt wird, sodass auch diese ganze nicht nur aufwendige, sondern häufig teure Devisenumrechnung entfällt, wenn man zum Beispiel US Treasuries, also US-Anleihen, so separat kauft. Wirklich wieder so ein Thema, wo man sagt, ETF übersetzt mit einfach, transparent und fair. Tja, und diese iBonds, die gibt's eben nicht nur auf europäische Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, sondern auch auf US-Anleihen, durchaus auch kurzfristige, zum Beispiel mit einer Fälligkeit schon 2025 oder im Jahr 2026. Und da kann man natürlich schon auf die Idee kommen, lieber Vasco Figa, dass man Geld dort drin parkt, statt auf dem Euro-Tagesgeldkonto, denn in kurzfristigen US-Anleihen gibt's deutlich mehr Zinsen, etwa 2 Prozentpunkte mehr als im Euro. Allerdings, wir wollen nicht vergessen, es sind und bleiben eben US-Anleihen und US-Anleihen haben für uns als Euro-Investoren natürlich das Euro-Dollar-Währungsrisiko. Und gerade wenn du dir mal die Bewegungen vom Anfang des Jahres im Euro-US-Dollar anschaust, wie schnell es ging von so 1,02 auf 1,09, 6% Abwertung im Euro-US-Dollar, tja, dann wird klar, dass dieser Renditevorsprung von 2%, den du gegenüber dem Euro-Tagesgeld in einem US-Dollar-iBond hast, dass der an den Devisenmärkten sehr schnell unter Umständen in einer Woche wegschmelzen kann. Und dann hast du plötzlich keinen Renditevorsprung mehr, sondern jetzt aktuell liegst du 5 Prozentpunkte schlechter. Du hast tatsächlich Geld verloren per heute auf Sicht dieses Jahres. Insofern, statt Euro-Tagesgeld iBonds auf kurzfristige US-Anleihen zu kaufen, ist keine gute Idee, weil du vermischt zwei Währungen. Tagesgeld, Cash-Reserve, das, was du vielleicht auch als Notgroschen übrig hältst, das sollte in unserer Heimatwährung, in der du auch Geld ausgibst, enthalten sein. Allerdings kann es ja sein, dass du eine Cash-Reserve für Investitionen vorhalten willst und dass du einen Teil deines Geldes reserviert hast für Investitionen im US-Dollar. Wenn dem so ist, dann und nur dann sind auch iBonds auf US-Anleihen eine kurzfristige Anlagelösung, weil du dich da schon komplett in der US-Dollar-Welt bewegst. Ansonsten auf jeden Fall die Währungsrisiken beachten, denn nur wenn du dann die Überzeugung hast, dass sich der Dollar zum Euro positiv entwickelt hat, ist das ein positiver Investment Case. Felix.Geist.9 schaut auf das Ende der Vermögensaufbauphase, wenn es nämlich dann an den Vermögensabbau geht. Christian, wie sind Entnahmen im Rentenalter steuerfrei zu tätigen? Tja, das frage ich mich auch mit dem steuerfrei. Steuerfrei geht zunächst mal nur im Rahmen des Sparerfreibetrages, der eben 1000 Euro Erträge im Jahr steuerfrei gestattet. Tja, das ist ein bisschen wenig. Hoffen wir, dass es demnächst mal mehr wird und dass Vorsorgesparer entsprechend unterstützt werden. Aber auch unabhängig davon, was der Staat macht, denn auf den wollen und können wir uns eben nicht verlassen, kann man natürlich dann ein bisschen was optimieren. Ein Thema ist, dafür zu sorgen, dass man später nicht die Anteile zuerst verkauft, die man auch als allererst gekauft hat und die höchstwahrscheinlich dann am meisten im Gewinn liegen werden. Das ist nämlich der Standard. Wenn du nur eine Position im Portfolio hast, die du zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft hast, dann gilt die Devise FIFO, First in, First out. Also die zuerst gekauften Anteile werden automatisch auch zuerst verkauft, wenn du aufs Knöpfchen Verkaufen klickst und das heißt in der Regel steuerlich nachteilig werden die größten Gewinne zuerst realisiert. Wenn du das vermeiden möchtest, dann macht es schon in der Ansparphase Sinn, gelegentlich auch mal ein neues Produkt hinzuzunehmen. Es gibt zum Beispiel, wenn du einen MSCI World ETF besparst, ja gleich gute Produkte von mehreren Anbietern. Und Insofern kann man da nach ein paar Jahren auch mal wechseln, sodass man hinterher unterschiedliche Töpfe mit unterschiedlichen durchschnittlichen und anfänglichen Einstandskursen hat, sodass du da im Alter ein bisschen dann Manövriermasse hast, zu gucken, wo macht es am wenigsten Steuerschaden, wenn ich realisiere. Ansonsten beim Entnehmen wichtig, dass man nicht zu spät damit anfängt und dass man Entnehmen nicht als digitale Entscheidung sieht. Denn erstens, was meine ich mit nicht zu spät anfangen? Wenn man mit 65 weiß, man geht in die Rente, dann darf man gerne schon mal ein paar Jahre vorher anfangen, so langsam ein bisschen ein Polster aufzubauen mit dem, was man denn als Bedarf zum Stopfen der Rentenlücke sich vorher ausgerechnet hat. Und was meine ich damit? Es ist keine digitale Entscheidung. Wenn man dann 65 ist, wenn man in der Rente ist, dann heißt das ja nicht, dass man sofort das gesamte Vermögen, was man über ein Leben lang angespart hat, braucht in Cash, sondern auch dann darf man natürlich weiterhin in Aktien investiert sein. Es macht immer Sinn, den Bedarf von 2-3 Jahren auf einem Cashkonto vorzuhalten, aber ansonsten soll das Geld ja auch im Alter noch weiter für dich arbeiten. Du darfst nur nie in die Verlegenheit kommen, verkaufen zu müssen zum schlechtesten Zeitpunkt. Deswegen dieser Puffer, dass man auch eine gewisse Zeit überbrücken kann, ohne jetzt aus dem Aktienvermögen etwas zu entnehmen. Wenn dir diese besondere Episode gefallen hat, dann erzähl's gerne weiter und schick uns noch mehr deiner Fragen gerne als Sprachnachricht oder als Text an unseren Instagram-Account scalable.capital oder an meinen Instagram-Account cwröhl. Hinterlass uns gerne auch eine Bewertung, gib uns Sterne, schreib uns, wen wir als nächstes einladen sollen. Und wenn du sonst eine Idee hast, was wir hier im Podcast besprechen können, dann komm rüber damit. Dein Feedback ist uns wichtig. Du erreichst uns auf allen sozialen Medien oder per E-Mail an podcast@scalable.capital. Danke, dass du deine Zeit mit uns verbracht hast und bis zum nächsten Mal.